Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt designierte Feinde. Designiert bedeutet zugewiesen, zugewiesene Feinde. Und du sagst, zugewiesene Feinde, Pastor, zugewiesene Feinde. Wer weist mir die zu? Gott. Gott bringt Probleme in dein Leben hinein, die genau mit deiner Gabenausstattung abgestimmt sind, so dass sie dich nicht zerstören, diese Probleme, sondern dass sie dich befördern. Hast du das gehört? Das ist ein Phänomen, das wir in der Bibel wieder und wieder sehen, das wir ein bisschen genauer studieren müssen. Denn ich sage dir mal eins, wenn du das erfassen tust und kapierst, dass dich das, was kommt, nicht umwerfen wird, dann gehst du ganz anders durchs Leben, dann gehst du viel entspannter durchs Leben, dann ist alles anders. Du sparst dir viel Sorgen und Klagen und Angst und Bangigkeit. Gut, lass mir dazu eine Schriftstelle vorlesen, denn ich habe mir das natürlich jetzt nicht aus den Fingern gesogen, sondern das steht wirklich in der Bibel drinnen. Und zwar im zweiten Buch Mose ist ein alter Mann unterwegs mit seiner Schafherde, das heißt mit der Schafherde seines Schwiegervaters. Und plötzlich fängt ein Busch neben ihm zu brennen. Und der verbrennt nicht, dieser Busch. Also wir wissen, dieser Busch steht für Israel und das Feuer steht für Gericht. Es ist ein Dornbusch, der da brennt. Es ist kein Feigenbaum, der brennt. Von einem Feigenbaum erntet man Früchte, von einem Dornbusch erntet man keine Früchte. Den lasst man in Ruhe, weil er nämlich stachlig ist und ungemütlich ist. So, Israel hat keine Früchte für Gott gebracht. Gott hat sie deswegen preisgegeben in die Sklaverei hinein. Wir wissen, was sie Josef angetan haben zum Beispiel. Sie haben sich nicht wirklich verbessert in dieser Zeit. Gott hat sie dem Gericht anheimgegeben. Dieses Gericht hieß Sklaverei. Aber die haben was richtig gemacht. Sie haben in ihrem Elend endlich angefangen, zum Herrn zu schreien. Bei dir wird sich auch erst dann was ändern, wenn du anfängst, zum Herrn zu schreien. Bedeutet, wenn du dein Anliegen wirklich, wirklich ernst meinst. Wisst ihr, das Problem ist nämlich das, dass wir denken, wir wollen was und in Wirklichkeit wollen wir es überhaupt nicht. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der reiche Jüngling. Der wollte unbedingt ewiges Leben. Als Jesus ihm gesagt hat, wie er es kriegen nur kann, nämlich gib deinen Krempel weg und folge Jesus nach, hat er sich gedacht, so sieht's aus. Und dann hat er sich anders überlegt und ist traurig weggegangen. Immerhin war er traurig. Na? Der wollte in Wirklichkeit das ewige Leben gar nicht so sehr. Er hat gedacht, er ist ein Wahrheitssucher, aber er war in Wirklichkeit überhaupt keiner. So, wenn du also endlich an den Punkt kommst innerlich, wenn der Schmerz zu groß ist, dass du zum Herrn schreist und es wirklich ernst meinst, dann kann dir Folgendes passieren. Also Mose sieht diesen brennenden Dornbusch, er geht auf diesen Dornbusch zu, und er sagt, was ist denn hier los? Und als der Herr sieht, dass er auf den Dornbusch zugeht, fängt Gott an zu reden zu ihm. Und ich lese mal ab Vers 7. 2. Mose Kapitel 3, Vers 7. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Hast du auch Antreiber im Leben? Schreist er auch zum Herrn? Dann hört der Herr auch dich. Es tut sich vielleicht nicht sofort was, aber der Herr, der schickt schon den Befreier. Er spricht gerade mit dem Befreier und leiert ihn an. Und als Mose sich ja nicht anleiern lässt und zum Schluss sagt, auch Herr, schick jemanden anderen, tritt der Herr ihn nach Acht an und schickt ihn los. Also, auch wenn dein Befreier keine Lust hat, dann brauchst dringend einen Arbeiter, Mitarbeiter, findest aber keinen. Der Herr schickt dir einen, auch wenn er keine Lust hat, dann tritt der Herr den in den Hintern, dass er sich zu dir in Bewegung setzt. Okay, gut, für manche war das schon mal gute Nachricht. Also, ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien, zu erretten, genau genommen, und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Also, wenn du schon mal beengt gelebt hast, vielleicht in einer Wohngemeinschaft mit 27 Leuten in einer Einzimmerwohnung, dann weißt, wie ätzend das sein kann. Und der Herr sagte, ich gebe dir ein gutes und geräumiges Land. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und du denkst jetzt natürlich an Kuhmilch und an Bienenhonig. Aber es ist natürlich hier die Rede von Ziegenmilch und Dattelhonig. Also, wenn Milch und Honig kommen, kann es sein, Also wenn der Segen kommt, kann sein, dass er ein wenig anders aussieht, als du ihn dir gedacht hast. Aber das heißt nicht, dass er deswegen kein Segen ist. Manchmal musst du dich überraschen lassen. Ich bringe dich an den Ort von 7 Völkern hier, die sich also so wenig bewährt haben, dass der Herr jetzt sagt, fertig mit denen, die schaue ich mir jetzt raus und gebe euch das Land. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete, Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Also, Herr, du schickst mich jetzt zum Pharao, das ist ein riesengroßes Problem, das kann ich nicht bewältigen. Wer bin ich? Ich bin ein Hirte in der Wüste und ich soll zum Herrscher des mächtigsten Landes meiner Zeit gehen und dem sagen, was er machen soll? Hallo? Ich werde ja mit dir sein. Was sagt Gott zu Mose? Er sagt zu ihm, ich gebe dir ein riesiges Problem. Ich gebe dir ein Problem, an dem du allein auf dich gestellt scheiterst. Aber du wirst nicht scheitern, sondern ich werde den Pharao zwingen. Von starker Hand gezwungen würde dich gehen lassen und würde dein Volk gehen lassen. Und nicht nur das. Er wird dich außerdem reich beschenkt gehen lassen. Ich muss da weiterlesen. Vers 19, ab Vers 19. Ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. Also Gott weiß schon, dass der Pharao ein Problem sein wird. Er wird euch auch nicht durch eine starke Hand gezwungen gehen lassen. Deshalb werde ich, also durch eine starke menschliche Hand gezwungen, deswegen werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Erst danach wird er euch ziehen lassen. Also Pharao wird dem Mose als Problem präsentiert, das Mose besiegen wird. Gott durch Mose. Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen, sondern ihr sollt auch noch eine dicke, fette Abfindung kriegen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Also, ist nicht schlecht. Mose soll also zur mächtigsten Regierung seiner Tage gehen. Und er weiß genau, die werden ihm widerstehen. Wieder und wieder und wieder. Und Gott wird den mit jedem Wunder ein wenig kleiner machen, den Pharao, in den Augen seines Volkes. Bis er zum Schluss von göttlicher Hand gezwungen sie gehen lassen wird. Gott gibt dem Mose ein Problem, das unbezwingbar ist. Aber das dazu da ist, Mose nicht zu besiegen, sondern zu befördern. Ich möchte, dass du diese Haltung in deinem Herzen verankerst. Ich weiß, das ist schwierig. Man muss erstmal seinen Kopf, seine Gedanken drumherum wickeln um diesen Gedanken. Wenn ein Problem zu dir kommt, dann sieh das so an, als hätte Gott es gesandt und er gibt dir die Gabenausstattung, dieses Problem so zu lösen, dass du hinterher besser dastehst als vorher. Leute, das ist ziemlich anspruchsvoll. Das kann man nicht einfach so. Man muss das ein wenig auf sich wirken lassen. Aber wir müssen jetzt Mose in Ruhe lassen. Jesus hat es so angeschaut. Jesus hat seine Probleme, und er hatte ja viele, genau mit diesen Augen angeschaut. In Johannes Kapitel 9 zum Beispiel, da zieht Jesus, nachdem sie ihn aus dem Tempel quasi rausgeworfen haben, zieht er durch die Stadt Jerusalem, wo immer das er hingeht, wahrscheinlich nach Bethanien. Und sie kommen auf der Straße an einem Bettler vorbei, an einem blindgeborenen Bettler. Und seine Jünger fragen ihn, Herr, wer hat gesündigt, seine Eltern oder er, dass er blind geboren worden ist? Denn die haben gedacht, jede Krankheit hat was mit einer Sünde zu tun. Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt, was Jesus hier für eine Theologie ablässt, wie er uns aufklärt. Was sagt Jesus? Das ist doch eine interessante Frage, oder? Wenn ich krank bin, was habe ich falsch gemacht? Das ist die erste Frage, was habe ich falsch gemacht? Jesus hält sich damit überhaupt nicht auf. Könnt ihr nachlesen, Johannes Kapitel 9, Abvers 1. Er sagt, weder der noch seine Eltern haben gesündigt, sondern dieses Problem stellt sich mir, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart wird an ihm. Solange es Tag ist, das heißt, solange ich das Licht der Welt auf der Welt ist, solange müssen wir die Werke Gottes tun. Wenn nämlich das Licht weg ist, dann kann keiner mehr wirken. Das ist dann die Nacht des Unglaubens, die kommt. Also Jesus lässt sich auf diese theologische Diskussion gar nicht ein. Er sagt, es ist vollkommen egal, wer gesündigt hat, der oder seine Eltern. Es ist nicht so, dass immer jeder wegen einer Sünde krank ist. Manchmal ist es einfach nur deswegen so, weil er zu lange im Regen gestanden hat und es war zu kalt. Manchmal kommen Dinge über einen. Okay? Und dann muss man eben wissen, was das Wort Gottes über Heilung sagt und so, und sich nach diesen Dingen ausstrecken. Aber was macht jetzt Jesus hier? Jesus sagt, die Blindheit ist ein riesiges Problem, aber ich bin hier, um diese Probleme zu lösen. Meine Gabenausstattung, die wird mit diesem Problem jetzt fertig und die wird mich nicht besiegen, sondern die wird mich befördern. Und das hat sie ja wirklich gemacht. Ich meine, seit wir und seit die Leute damals gehört haben, dass Jesus so heilen kann, ist er also aufgestiegen in der Achtung der Menschen überhaupt, ganz auf der ganzen weiten Welt. Und so geht er also hin, macht, spuckt auf den Boden, musste dich als Prediger erstmal trauen. Dann macht er da einen Teig aus dem Dreck der Welt, dann schmiert er die diesen blinden Mann, der nicht weiß, wie ihm geschieht, aufs Auge, der drückt dem Dreck aufs Auge. Ja, wenn du das heutzutage machst, stehst du am nächsten Tag in der Zeitung. Und dann sagt Jesus dem auch noch, so, jetzt wo du so also beschmiert bist mit dem Dreck dieser Welt, geh an den Teich Siloam und wasch dich. Und der Mann, der Blinde, der sagt, wer redet hier überhaupt zu mir? Und dann sagt ihm einer, das ist Jesus. Wer? Der von Nazareth? Ja, der. Der Prophet, ja. Der den Jüngling von Nein aufgeweckt hat. Mhm. Der? Mhm. Ja, also, der so viele geheilt hat. Genau der. Ja, wenn der also sagt, ich soll, dann gehe ich. Und dann hat er sich in Bewegung gesetzt, hat sich am Teich Siloam gewaschen und kam sehend wieder. An den Ort, an dem offensichtlich hier er vorher gebettelt hat. Und die alle haben sich gewundert, wie der jetzt so anders ist. Vollkommen andere Ausstrahlung. Vollkommen anderer Mensch. Der hat sich zum Schluss zu Jesus bekannt. Man hat ihn gefragt, ja, wer hat dich denn geheilt? Keine Ahnung, der Mann ist weg. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Und hinterher findet er dann raus, dass es Jesus ist. Und dann sagen die Leute in der Synagoge zu ihm, Jesus ist ein Sünder. Trenn dich innerlich von ihm. Sag dich los von dem. Und er sagt, spinnt ihr? Gott hört keine Sünder. Wenn der ein Sünder wäre, dann wäre ich immer noch blind. Und so geht es halt so hin und her. Und dieser ehemals blind Geborene, der legt sich jetzt mit den Leuten an, mit den Pharisäern, den Sadduzäern, mit den Funktionären in der Synagoge. Und zum Schluss schmeißen sie ihn raus. So wie sie Jesus rausgeworfen haben, so schmeißen sie ihn jetzt auch raus. Und Jesus findet ihn. Jesus hört, dass der also für ihn Partei ergriffen hat, für Jesus Partei ergriffen hat. So findet er ihn. Und dann führt er ihn quasi zu Jesus, er führt ihn zu sich, er macht ihn zu einem Jünger. Zum Schluss ist es so, dass der Blindgeborene, der jetzt sehen kann, vor Jesus liegt und ihn verehrt und anbetet als den Messias, als den Sohn Gottes, als Gott im Fleisch. Eine wunderbare Sache. Also, wenn sich dir ein Problem stellt, dann ist es nicht unbedingt richtig, jetzt zu analysieren, wo das herkommt. Das hat Jesus mit dem Blindgeborenen nämlich nicht gemacht. Vielmehr hat er sich gesagt, hey, ich habe hier jetzt ein Problem, und ich bin unterwegs in der Fülle des Segens Gottes. Das kannst du übrigens über dich auch sagen. Du kannst über dich sagen, ich bin in der Fülle meines Segens Christi unterwegs. Denn jeder von uns hat einen, der ein wenig anders ist. Segen. Also, es gibt kein Problem, das mir widerstehen kann. Gott schickt mir keine Probleme, Gott lässt keine Probleme in mein Leben hinein zu, für die er mir keinen Ausweg gibt. Also, ich weiß zwar jetzt nicht, wo dieser Ausweg ist, aber Herr, ich danke dir für den Ausweg. Ich danke dir, dass ich hier die Tür auftun muss. Schau, das ist der Geist des Glaubens. Das ist die Haltung des Glaubens, die dich solche Dinge dann erleben lässt. Das ist nichts, was man sofort kann, gebe ich zu. Sondern das ist was, wo man einen gewissen Anlauf braucht. Man muss ein paar Mal Gebete erhört bekommen haben. Aber du kannst schon mal anfangen. Du kannst schon mal sagen, okay, Herr, diese Probleme, die werden mich nicht besiegen, sondern die werden mich befördern. So wie Pharao den Mose letztendlich befördert hat. Er konnte ihm nicht widerstehen. Pharao konnte Mose nicht widerstehen. Mose hat gesiegt. Er ist wirklich dann mit Sack und Pack und mit viel Gold und Silber und Klamotten und so weiter aus dem Land ausgezogen. Und als Pharao sich gedacht hat, Mensch, sind wir verrückt. Wir lassen hier unsere Sklaven ziehen, wir lassen unsere Arbeiter laufen, das kann ja wohl nicht sein. Wer arbeitet jetzt? Wer macht jetzt den Dreck weg für uns? und mit seiner Armee ihnen nachrennt, den Israeliten, um sie wieder zurückzugewinnen, naja, zurückzuzwingen, teilt Gott das Rote Meer, und als das Heer des Pharao ihnen nachreiten will, schlagen die Wellen über ihnen zusammen, und dieses Problem ist ein für alle Mal gelöst. Gott hat dem Pharao seinen Zahn gezogen, und ich sage da mal eins: Lob Gott und dank Gott und sag: Herr, ich bin mehr als ein Überwinder und ich will auch ein Überwinder sein. Deswegen, Herr, werde mich meine Probleme nicht besiegen, sondern du wirst sie für mich besiegen. Ich bin mehr als ein Überwinder, weil du für mich überwindest und ich nur in deinem Windschatten hier handle. Es wird so aussehen, als wärst du der Wundertäter, als wärst du derjenige, der es hier tut. So wie Mose das ja auch gewesen ist. Der streckt den Stab aus, ja, aber come on. Du kannst den Stab den ganzen Tag übers Meer ausstrecken und rumfuchteln und alles Mögliche tun. Es wird sich nichts tun, solange Gott nicht seinen Wind schickt. Amen. Gut, also wir sehen, Mose hat diese Problemstellungen gehabt und er hat sie besiegt in der Kraft Gottes. Mit dem Problem kommt die Lösung oder die zur Lösung notwendige Gabenausstattung. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann gibt er auch die Fähigkeit, diese Aufgabe zu erledigen. Lass mich in dem Zusammenhang 1. Korinther Kapitel 10 lesen, Verse 11 und 12. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also du kannst auch als Christ fallen, aber es muss nicht unbedingt zwingend sein. Du musst dir nur eine bestimmte Haltung aneignen und die dann beibehalten. Und was für eine ist es? Das kommt jetzt. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, über eure Kraft eigentlich, versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt, sodass ihr sie bewältigen könnt. Manchmal musste er eine Zeit lang einen gewissen Druck ertragen. Das Wort für ertragen ist wirklich das Wort ertragen. Drunter bleiben, dranbleiben. Aber mit der Versuchung, mit der Prüfung, das Wort für Versuchung ist auch das Wort für Prüfung, gibt er uns den Ausgang. Es gibt einen Ausgang, sodass du sie ertragen kannst. Früher oder später materialisiert sich der Ausgang. Und wisst ihr, wir bewerben uns nicht um Probleme. Diese Probleme, die kommen einfach so. Vollkommen uneingeladen. Ich habe neulich geträumt, vor wenigen Tagen. Und zwar war ich auf einem eingeschneiten weißen Grundstück. Dieses Grundstück war eingeschneit und weiß und war meins. Es war umgeben von einem Zaun. War nicht übermäßig groß, aber es war umgeben von einem Zaun. 2 Meter ungefähr. Maschendrahtzaun, sowas in der Art. Und ich stehe also draußen. Mir ist weder kalt noch sonst was. Ich stehe einfach da und weiß, ich bin am richtigen Ort. Und da sehe ich 2 Wölfe ankommen. Erst schaue ich woanders hin und dann plötzlich sehe ich Bewegung aus meinem linken Augenwinkel und ich schaue rüber, 2 Wölfe kommen an. Einer weiter hinten, einer weiter vorne und ich denke mir, ach Wolf, ist ein Zaun um mich herum. Und konzentriere mich auf was anderes. Dann schaue ich nochmal und ich sehe, dass der vordere Wolf bereits praktisch fast über dem Zaun drüber ist. Der ist fast über, bis dann 2 Meter Zaun ist für einen Wolf überhaupt gar nichts. Die springen da drüber, manchmal in einem Satz. Also du kannst ja heutzutage im Internet alle möglichen Videos über diese Dinge anschauen. Ja, überhaupt kein Problem. Also ein Wolf, der kommt da locker drüber. Da musst du schon andere Geschütze auffahren. So, der Wolf ist also da und der ist gerade dabei, rüber zu klettern. Und ich stehe einfach nur da, vollkommen unbeeindruckt. Im Gegenteil, ich mache sogar noch einen Schritt auf ihn zu. Und dann sehe ich, wie der zurückweicht, runterspringt auf seiner Seite und wieder davonläuft. Beide laufen dann in den Wald hinein. Ich dachte mal, wenn das jetzt prophetisch ist, dann ist es gut. Man träumt ja ständig, man träumt alles Mögliche, aber manche Träume sind besonders lebendig, manche haben eine gewisse Wucht. Und wenn solche Träume mit einer gewissen Wucht ankommen, dann musst du da aufpassen und musst du überlegen, was könnte das bedeuten. Ein Wolf, ihr Lieben, ist ein Raubtier. Ein Raubtier, das so sehr ein Raubtier ist, dass es manchmal in einen Blutrausch verfällt. Es ist also nicht so wie andere wilde Tiere, die schlagen ein Wild und dann fressen sie es und dann geben sie eine Ruhe. Wenn zum Beispiel eine Gruppe von Löwen voll ist, ja, ihr Bauch voll ist, die liegen vielleicht noch bei den Knochen des abgenagten Gnus oder was immer sie da erlegt haben. Wenn die satt sind, dann kannst du an denen vorbeigehen. Du kannst an denen mit 2 Meter Entfernung vorbeigehen, kannst Filme machen, kannst Bilder machen, kannst dich hinstellen und schauen. Die lassen dich in Ruhe, die blinzeln nur träge. Du merkst dann den Geruch, den Gestank, ja. von dem verwesenden Fleisch in Afrika, du siehst sie fliegen, du hörst sie fliegen, die lassen sich auf jeden Fall in Ruhe. Es ist was vollkommen anderes, wenn die 14 Tage nichts zu essen bekommen haben. Dann würde ich vorschlagen, verlässt mal in deiner jugendlichen Leichtsinnigkeit nicht den Safari-Jeep, sondern bleibst drinnen. Denn ansonsten, ja, machst du das letzte Bild deines Lebens. Ist dann viel wert, ja, diese Videoaufnahme, irgendein Knaller, der stellt sie dann ins Internet und dann sagen die Leute, ja, was für ein hirnloser Zeitgenosse. Wölfe sind so eine Sache, die sind nicht gemütlich, im Gegenteil, die, wenn merken, sie haben die Oberhand, dann legen die los und dann kann es wirklich blutig sein. Also Viehzüchter in unserem Land, die wissen das, Tausende und Abertausende von Tieren, nicht nur Wildtiere, sondern Herdentiere, die kommen bei uns ums Leben durch Wölfe. Also wenn ein Wolf zurückweicht, dann ist das gute Nachricht. Und ich sagte mal, der Herr sagt zu dir auch, steh fest und der Wolf in deinem Leben wird zurückweichen. Ich will auf Folgendes raus. Die Probleme, die sich dir stellen, die sind nicht zu deinem Untergang gedacht, sondern die sind zu deiner Beförderung gedacht. Na, wir kennen das. Josef hatte seine Brüder. Stell dir vor, eine große elterliche Firma. Und der begabteste Bruder, der natürlich auch mit Managen tut, zusammen mit den anderen Brüdern, der fällt so aus der Gnade heraus, dass die anderen dafür sorgen, dass der nach China strafversetzt wird. Und enterbt wird und überhaupt. Und jetzt ist er weg. Der ist ja nach Ägypten verkauft von seiner Zeit. Und er hat sehr, sehr gelitten. Er hat heiße Tränen geweint. Es war ganz, ganz übel. Und als dann aber sich das Blatt gewendet hat und Josef aufgestiegen ist, zum mächtigsten Mann, also nicht Chinas jetzt, aber Ägyptens immerhin ja geworden ist, und er dann weise Voraussicht hat walten lassen und er ein Wirtschaftssystem in Ägypten etabliert hat, das besser war als alle anderen, das besser gerüstet war für die Krisen der Zukunft als alle anderen auf der Welt. Das kann man nämlich. Ja, sein Wirtschaftssystem herrichten, dass es krisenfest ist. Man dürfte so halt nur kein Ideologe sein, sag ich jetzt mal. Als es so war und alle aus der ganzen weiten Welt kamen, um bei ihm Nahrung zu kaufen, da sind seine Brüder auch gekommen. Und erst war er stocksauer. Erst war er so sauer. Und er hat sich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Aber er hat gemerkt, dass sich ihre Herzen verändert haben im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte. Das sind ja bald 20 Jahre, jetzt mehr als 20 Jahre gewesen, die sie sich nicht gesehen haben, diese Schufte, die ihn verkauft haben, die ihn so haben leiden lassen, die ihn so emotional ausgeblutet haben, die ihn enterbt haben, die ihn von seinem geliebten Vater getrennt haben, die ihm die Heimat geraubt haben, die ihn davon gejagt haben, die Geld mit ihm gemacht haben, diese Neider, diese Elenden, die haben sich geändert. Und als er das sieht, wird sein Herz weich und er gibt sich ihnen zu erkennen. Und dann sagt er im 1. Mose 45, Vers 11, diese unsterblichen Worte, macht euch keinen Kopf. Gott hat mich vor euch hergesandt zur Erhaltung des Lebens, zur Erhaltung eures Lebens, um euch einen Überrest übrig zu lassen. Wenn die Leute links und rechts verhungern in den Ländern, ihr seid bei mir hier an der richtigen Stelle. Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr elenden Sünder, nicht verreckt in eurem Land, sondern dass ihr eine Zukunft bekommt. Was für einen Charakter musst du haben, wenn du in einer Position der absoluten Autorität, der Macht über Leben und Tod, denen, die dir so geschadet haben, die dir solche Schmerzen zugefügt haben, sagst, ich bin hier, um euch durchzufüttern. Also da musst du einen echten Charakter haben. Der Herr wünscht sich, dass du auch einen solchen Charakter an den Tag legst. Und denen, die sich im Laufe der Zeit geändert haben, obwohl sie dir wirklich wehgetan haben, dass du die wieder annimmst. Dass du, wenn sie Fühler ausstrecken und zu dir kommen, dass du dann sie nicht abweisen tust, sondern dass du dich mit ihnen versöhnst. In der Versöhnung liegt Kraft, weißt du das? Und es ist nicht immer Zeit, sich mit Leuten zu versöhnen. Manche sind solche Stinker, das ist besser, wenn du ihnen nicht über den Weg läufst. Es ist einfach so. Es ist manchmal besser, mit bestimmten Leuten nicht mehr zusammenzukommen. Zu sagen, okay, gut, ich verstehe, alles klar, du bist mein Feind, prima. Lass mich in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen. Da musst du dem nicht nachrennen und lieb Kind machen und dem sagen, also, es ist alles gut und so weiter, wenn überhaupt nichts gut ist. Lass den. Befehl dem Herrn und seiner Züchtigung an. Das magst du und lässt ihn. Und ansonsten wendest du dich nach vorne weil die Zeit, die läuft nach vorne, nicht nach hinten, hast du schon gemerkt, ne? Die Zukunft kannst du gestalten, die Vergangenheit nicht mehr. Die musst du manchmal einfach lassen. Wisst ihr, ich komme aus Jugendgruppen und aus Kreisen heraus. Da gab es Leute, die ich wirklich gemocht habe, mit denen ich gern noch weiter zusammengeblieben wäre und mit denen ich mich ab und zu getroffen hätte. Aber ich bin dann umgezogen in die große Stadt und habe dann das Alte hinter mir gelassen und habe mich dann nach vorn konzentriert. Das habe ich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge gemacht. Mich in die Zukunft orientiert, aber irgendwie mit einem inneren Weinen verabschiedet von manchen Leuten da. Ja, wo du dir denkst, hey, schade, dass wir nicht zusammenbleiben können, weil wir räumlich so weit getrennt sind. Wirklich schade. Aber es ist wichtig und es ist richtig und es ist gut, wenn du in die Zukunft schaust. Du musst nach vorne schauen. Da rede ich mal zu deinem Nachbarn. Das ist ein Wort für manche von uns. Schau nach vorne. Denn kaum, hör mal zu, pass mal auf. Pass mal, vielleicht betrifft es dich. Vielleicht betrifft es dich. Vielleicht betrifft es dich. Kaum bist du allein. Kaum bist du mal einen Tag, eine Woche allein. Wandern deine Gedanken zurück an den Ort, wo du früher warst. Und du denkst dir, wie wäre es nur gewesen, wenn ich mich da und dort anders entschieden hätte. Genauso gut kannst du dich von Spiegelstellen, die da links und rechts an dir scheuern, das tut genauso gut. Leute, da fügst du dir innere Schmerzen zu, die überflüssig sind. Das ist dann für manche ein Lustschmerz, eine Schmerzlust. Es ist pervers. Danke für das donnernde Amen, es stimmt trotzdem. Also, schau nach vorn. Sag mal immer noch Amen. Okay, gut. Gut, also Josef hat erkannt, ich hatte ein riesiges Problem, aber in meinen ganzen Problemen hat Gott mich nicht ein einziges Mal hängen lassen. Und wisst ihr, was wichtig ist? Josef hat Gott auch nicht hängen lassen. Was hat ihm Kraft gegeben? Josef hat Kraft gegeben, dass er seinerzeit geträumt hat, dass sich die Garben seiner Geschwister und seines Vaters und so weiter und sogar seiner Mutter vor ihm verbeugen werden. Er wusste, ich bin zum Managen, ich bin zum Regieren bestimmt. Und also werde ich regieren, fertig aus. Und wenn ich als Sklave unterwegs bin, ich muss aufsteigen, es kann nicht anders sein. Ich setze meine Gaben jetzt ein. Und dann hat er das gemacht und er ist aufgestiegen. Aber es gibt ja auch begabte Leute, die charakterlich eher Schweine sind. Das gibt es auch. Leute, die sehr begabt sind, aber keinen Charakter haben. Wirklich blöd, wenn du so jemanden in deiner Reihe hast. Also als Mitarbeiter. Aber Josef war anders. Als sich die Frau von Potiphar, seinem Herrn, der ihn gekauft hat, dem er als Sklaven gedient hat, und der ihn in weiser Voraussicht als seinen Manager eingesetzt hat, weil er gesehen hat, dass er das einfach so gut kann, besser als er selber, ist immer gut, wenn du einen Mitarbeiter hast, der besser ist als du, weil dann macht nämlich der deine Arbeit und du kannst was anderes machen. Also als Potiphar das gesehen hat, hat er ihn mächtig gemacht und die Frau von Potiphar, die hat sich gedacht, ach, dieser Josef, und hat ihn angeschmachtet und wollte was von ihm. Die wollte richtig was von ihm. Und zwar Tag ein, Tag aus hat die ihn angemacht. Wir wollen gar nicht wissen, wie die aufgetreten ist, wie die angezogen war oder auch nicht. Ja? Und ich garantiere euch eins, wenn du so ein hoher Beamter bist, dann kannst du dir die Frauen raussuchen. Also war die garantiert nicht hässlich. Und was macht Josef? Josef sagt, hey, ich kann mit dir nicht da rummachen, ey, deswegen, ich würde mich ja an Gott versündigen. Er hat Gott nicht enttäuscht. Gott hat ihn nicht enttäuscht und er hat Gott nicht enttäuscht. Und ich sage euch ein Geheimnis, ich bin mir sicher, Gott hätte einen anderen gefunden, der Ägypten regiert, wenn Josef sich nicht so bewährt hätte. Also es zahlt sich aus, sich zu bewähren. Sag mal bitte, es zahlt sich aus, sich zu bewähren. Kurzfristig kommst du nicht auf deine Kosten. Kurzfristig denkst du vielleicht, muss das sein. Aber langfristig geht's dann steil nach oben mit dir und dann denkst du dir plötzlich, es war es wert. Denn Josef hat zum Schluss eine Frau bekommen, die seine würdig war, die noch besser ausgesehen hat und die dann die seine war, hat er gekriegt. Amen. Als der Pharao ihn befördert hat. Gut. Also woher hat Josef seine Kraft bezogen? Aus den Träumen, aus dem Wissen, ich bin zum Regieren bestimmt. Wir, du und ich, wir beziehen unsere Kraft aus dem Wort Gottes und seinen Verheißungen. Römer Kapitel 8, Vers 37. Größer ist der, ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der für mich überwunden hat, und das ist Jesus. Amen. Solche Sachen, die denkst du, und an solchen Sachen bleibst du. Das ist einfach, ist ganz, ganz wichtig. Und als Mose immer wieder gescheitert ist vom Pharao, denn Mose ist aufgetreten vor Pharao und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und Pharao hat ihn rausgeworfen, hat gesagt, vergiss es, und hat die Last, die Sklavenarbeitslast für das Volk erst einmal erhöht. Das Volk war sauer, Mose war sauer. Er kam zu Gott und hat gesagt, Herr, du hast dein Volk keineswegs gerettet. Herr, ich bin gekommen mit der Ankündigung der Rettung und es wird plötzlich schlimmer. Das haben wir schon Leute geschrieben. Die haben mich bekehrt und jetzt ist plötzlich alles schlimmer. Das heißt überhaupt gar nichts. Es wird manchmal jetzt schlimmer, bevor es besser wird. Aber dann wird es richtig gut. Amen. Und der Herr sagt, ja, mach da keinen Kopf. Ich werde mich jetzt an den Pharao verherrlichen. Und dann fängt er an mit seinen Wundern, denen der Pharao nichts, absolut nichts entgegensetzen kann. Schau, das ist die Kraft von Gebet. Wenn du erkennst, dass Gott dein Gebet erhören will, wenn du erkennst, dass Gott Gebet für Gutes erhören will, wenn du da eine innere Kühnheit hast und tatsächlich auch immer betest, dann wirst du erleben, was Gott alles für dich tut. Schau, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und wisst ihr, warum wir nicht bitten? Weil wir nicht glauben, dass wir empfangen. Leute beten einmal und kriegen es nicht. Beten noch einmal und kriegen es wieder nicht. Dann verlässt sie die Energie. Das ist verständlich. Aber der Herr sagt, willst du das wirklich? Schau, dann musst du dranbleiben. Wenn der Schmerz groß genug ist, das ist die Hoffnung Gottes. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann betest du ernsthaft und intensiv von dem Glauben, weil sonst einfach nichts mehr da ist, auf was du hoffen könntest. Und dann plötzlich bricht er durch. Und wisst ihr, kann sein, dass er dich rettet und wieder rettet, wie er das mit Paulus gemacht hat. Bis er ihn eines Tages nicht mehr gerettet hat. Dann haben sie Paulus enthauptet und er war beim Herrn. Er ist seinen Gang gegangen, er hat sein Werk vollbracht und er hat sich daher gedacht, ach, der will sowieso zu mir. Leben ist Arbeit, sagt er, und Sterben ist Gewinn. Also dann kurz muss ab für ihn. Und dann war Paulus beim Herrn. Ich meine, da brauchst du ja auch Nerven dafür. Aber manchmal ist der Tod auch eine Erlösung. Eine Lösung und eine Erlösung. Okay? Muss man mal gesagt haben auch. Okay. Also, ihr seht, man muss gewappnet sein für den Feind. Deswegen habe ich heute ein Kettenhemd an. Und für diejenigen, die das nur hören, hinter mir, das Bühnenbild hinter mir ist also ein Schloss, sieht ein bisschen aus wie Neuschwanstein, erleuchtet in einer Winterabend. Und draußen daneben sehen wir zwei Wölfe, die rüberschmachten, aber die kommen nicht rein. Amen? Okay. Schau, war Goliath ein Problem? Ja, Goliath war ein Problem für ganz Israel, für Saul, für die Armee, für alle war Goliath ein Riesenproblem. War Goliath ein Problem für David? Oh, wieso nicht? Weil der die Gabenausstattung hatte für diese Situation. Und wenn du sagst, hey, ich fühle mich aber nicht wie David, ich fühle mich wie Saul. Ich fühle mich wie ein Chef, der überfordert ist. Ich schreie dauernd rum und bin ständig irgendwie auf 180 und die Leute haben schon gar keine Lust mehr und überhaupt. Du, dann ist einer unterwegs zu dir, der im Moment seinen Leiterwagen zieht mit Proviant für seine Brüder, die ihm herdienen. Und der schwitzt in der Sonne, denn in Israel ist es ja heiß. Und er geht den staubigen Weg entlang und er singt seine Lieder, die er so dichtet auf dem Weg. Er ist ein Hirtenjunge, er ist ein Niemand. Die einzige Waffe, die er dabei hat, ist eine Hirtenschleuder. Damals waren alle irgendwie bewaffnet, mit einer Keule, mit einem Schwert, mit einem Messer. Ja, es war damals besser. Na, der zieht also seinen Leiterwagen und er denkt an nichts Besonderes. Vielleicht denkt er doch an was Besonderes. Vielleicht erinnert er sich an den Moment, als Samuel zu ihm hereinkam in die gute Stube. Beziehungsweise er zu Samuel in die gute Stube, weil die ganze Familie schon versammelt ist. Alle Brüder ein wenig enttäuscht reinschauen. Und Samuel plötzlich anfängt zu leuchten, der alte Prophet, und sagt, hier ist er, das hier ist der neue König Israels. Entkorkt sein Salböl, das duftet nach Myrrhe und allem Möglichen. Ja, und er gießt es auf David aus. Und dieser Geruch von Myrrhe und Salböl, dieser Geruch hat David nie verlassen. Und er hat immer noch die Worte im Ohr, das ist der neue König. Und als König bist du ja der Retter des Volkes. So hat er also dieses Bild von sich. Er hat ein bestimmtes Bild von sich, ein positives Bild von sich. Ist er der Retter Israels? Nein, er ist der Hürbuer. Er ist der Hütejunge. Er passt auf die Schafe auf. Er schwitzt, aber er weiß, er hat eine Zukunft. Und er muss sich den Weg auch gar nicht selber bahnen, das macht alles der Herr. Und er weiß es nicht, aber mit seinem Leiterwagen auf der staubigen Straße, während er schwitzt und schon langsam hungrig wird, als er dann endlich von Weitem die Zelte der Armee sieht, da ist er genau im Willen Gottes. Er wäre viel lieber dabei, aber er ist noch zu jung. Und dann kommt er ins Lager und er sieht den Goliath, als der ankommt. Er sieht die Leute davonlaufen. Er sieht den Saul zittern und klappern und die Knie schlottern in seinem Zelt. Ja, und alle haben große Augen und wissen nicht, was sie mit Goliath machen sollen. Und da kommt die Gegenwart Gottes über David. Und der Rest ist Geschichte, ich muss das abkürzen. Er besiegt Goliath. Er schleudert. Und als Goliath den Herrn und Israel verflucht, sagt David zu ihm, hey, ich komme zu dir. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, des Gottes Israels, der die Wunder bei Pharao gemacht hat. Du bist vielleicht größer als Pharao, aber du bist nicht größer, mächtiger. Und der Gott, der Wunder getan hat, der tut heute noch Wunder, denn er ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er war Gott bei Mose und er ist Gott bei David und er ist Gott bei dir. Und als der Riese noch seinen Bauch gehalten hat vor Lachen, ist David ihm entgegengerannt und hat geschleudert und hat ihn erlegt. Und dann hat er den Riesen mit seinem eigenen Schwert enthauptet. Die Waffen des Feindes haben sich gegen den Feind gerichtet. Ist immer gut, wenn sich die Waffen des Feindes gegen den Feind richten. Ich bete regelmäßig dafür. Herr, falls ich Feinde habe, ich kenne ja keinen einzigen, der mir Böses will. Und die paar Dutzend E-Mails, die ich da immer wieder bekomme, ja. Aber ich bete, Herr, falls ich Feinde habe, die mir schaden wollen, dann lass den Schaden, den sie mir zugedacht haben, über sie selber kommen. Oh Herr, segne sie. Hinterher lass sie zur Besinnung kommen. Schüttel sie und rüttel sie durch. Und dann, wenn sie wieder kommen, dann helfe ich ihnen auch. Hinein ins Reich Gottes. Ach Herr, sei gnädig. Amen. Gut, also, Goliath ist dazu geboren worden quasi, um von David besiegt zu werden. Und David ist sofort aufgestiegen in den Augen des Volkes, ganz klar. Schaut, Jesus hatte ja auch seine Probleme und seine Riesen, seine Probleme, die eigentlich nur Gott lösen konnte. Und das hat er ja auch gemacht. Na, Jesus hatte zum Beispiel Judas als Feind, der sich als Freund ausgegeben hat. Und Judas hat ihm wirklich, wirklich geschadet. Judas hat dafür gesorgt, dass er verhaftet wird, dass er drangeliefert wird. Judas hat sich eins von diesen neumodischen Denunziationsportalen gewendet und hat gesagt, hey, ich möchte anrufen, dieser Jesus da, den sucht ihr doch schon die ganze Zeit, der ist da und dort. Und die haben sich höflich bedankt und haben ihm dann auch Geld gegeben dafür. Und sie haben Jesus kassiert. Sie haben Jesus und seine Existenz vernichtet. Der war also erfolgreich auf der ganzen Linie, dieser Judas. Nur, Leute, war er erfolgreich? Er war nicht erfolgreich. Er hat von seinem Geld sich nichts gekauft. Er hat so psychologisch gelitten unter seinem eigenen Versagen, dass er es nicht fertiggebracht hat, sich von Gott vergeben zu lassen. Er hat auch, während Jesus gepredigt hat, nicht aufgepasst, denn Jesus hat ja dreimal in Hörweite seiner Jünger über die Auferstehung geredet. Oh, ich will gekreuzigt werden, ich will sterben, ich will auferstehen. Das hat er gesagt. Judas hat in der Zwischenzeit scheinbar das Geld gezählt, aber nicht gehört, was der Prediger sagt. Also hat er auch nicht gewartet, bis Jesus aus den Toten auferstanden ist. Er hat sich vorher erhängt. Töricht. Aber Jesus hat sich erniedrigt bis zum Tod. Der war gehorsam bis zum Tod. Der eigentliche Feind von Jesus, schaut, der war ja nicht Judas, sondern der eigentliche Feind, streng genommen, war der Tod. Also der wirkliche Feind der Menschheit ist der Tod. Denn es trifft uns alle, jeden Einzelnen von uns. Und irgendwann ist dann die Lampe aus. Da ist es gut, wenn du weißt, was danach kommt. Man sagt jetzt, ja, es ist noch keiner zurückgekommen. Aber das ist natürlich Quatsch. Es ist einer zurückgekommen, um uns zu sagen, wie es dort ist. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Du wirst erst recht leben, wenn du gestorben bist. Leben ist Arbeit, sterben ist Gewinn. Wissen wir das nicht alle? Vielleicht sagst du, nein, 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 ich will nicht sterben. Dann lass die Worte Christi mal auf dich einwirken. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er. Er sagt solche Sachen. Wenn du also an Jesus glaubst, schau, dann besiegst du den Tod in seinem Sieg über den Tod. Und er ist dem Tod begegnet. Und es hat so ausgesehen, als ob der Tod gewonnen hätte. Jesus war 3 Tage und 3 Nächte lang tot. Aber dann hat Gott gesagt, okay, jetzt ist genug. Hat Jesus eine Sünde getan als Mensch? Nein. Warum ist er gestorben? Warum hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat und dann getrennt war vom Vater zum ersten Mal in seinem Leben. Gut, wenn keine Sünde vorliegt, dann müssen wir ihn wieder rausholen aus den Flammen. Mach den Mann lebendig und zwar sofort. Und der Geist Gottes kam, hat Jesus genommen, hat ihn aus den Flammen geholt, hat ihn in sein Grab hineingetan. Und dann hat er dieses Grab gesprengt, ja, und ist rausgegangen und ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt und hat gesagt, was danach kommt. Ich gehe euch voraus, um euch einen Ort zu bereiten, sagt Jesus. Und egal, wie es jetzt hier auf der Welt im Einzelnen ist, denn die Sache ist ja die, manchmal ist Nacht des Unglaubens und da passieren dann keine Wunder. Manchmal ist Fülle des Segens Christi und dann passieren wunderbare Sachen. Aber Jesus sagt selber, manchmal ist es so, dass keiner wirken kann. Blöde Sache. Nur, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, schau, dann wirkt einer im Untergrund und im Hintergrund ständig. Der Herr wirkt ständig in deinem Leben und durch dich. Und wenn auch manche Probleme sich nicht sofort lösen oder so, jetzt, wo du weißt, wie du glauben sollst, dass du in einem Problem also nur eine Beförderung sehen sollst, ein Sprungbrett, ne, gehe davon aus, dass es besser wird mit dir und dass du mehr Erfolge und mehr Lösungen und so weiter empfängst. Deine Probleme sind nicht dazu da, um dich zu erledigen, sondern um dich zu befördern. Und das hat Jesus bewiesen, dadurch, dass er vom Tod auferstanden ist. Und jetzt sagt er zu allen Leuten, kommt zu mir und ich gebe euch Leben. Zunächst in deinen in Sünden gestorbenen Geist, der wird innerlich wieder lebendig. Du wirst ein neuer Mensch. Dann fängst du an, deinen Sinn zu erneuern mit dem Wort Gottes. Und ganz zum Schluss stehst du auch noch von den Toten auf. Und dann bist du ganz beim Herrn. Okay, ihr Lieben, zu mehr bin ich heute nicht gekommen. Aber ich sag mal, es ist was, worüber du ein wenig nachdenken kannst. Amen? Okay, falls also du jetzt Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann möchte ich dich einladen. Gib ihm dein Leben und bete einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und gib mir ewiges Leben. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren und ein Kind Gottes. Und es geht aufwärts mit dir. Amen.